Deutschlandfunk Interview.
Katja Keul, abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Guten Tag, Frau Keul.
Guten Tag, Herr Zagada.
Frau Keul, wenn ich es richtig sehe, sind die Grünen ja gegen Waffenexporte, erst recht nach Saudi-Arabien. Muss man dann in Kauf nehmen, dass das das Ende europäischer Rüstungsprojekte bedeutet in letzter Konsequenz?
Nein, überhaupt nicht. Also die europäische Zusammenarbeit ist ja auch gerade sinnvoll, um Synergieeffekte zu nutzen, damit eben nicht Briten, Franzosen und Deutsche unterschiedliche und konkurrierende Waffensysteme produzieren. Das heißt, das Argument auch der französischen Botschafterin zu sagen, das sei jetzt alles dann nicht mehr möglich, weil es dann eben nicht kostengünstig wäre, wenn man nicht in jedem Fall auch an Saudi-Arabien verkauft, das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja gerade europäisch zusammenarbeiten, damit wir effizienter und günstiger werden und eben uns nicht abhängig machen von Saudi-Arabien.
Wenn die angesprochene, von Ihnen eben angesprochene Botschafterin aus Frankreich da jetzt sagt, das deutsche Exportkontrollsystem, das sei nicht restriktiv, sondern einfach unberechenbar, dann ist das falsch?
Naja, da hat sie einen wunden Punkt. Also ich finde auch, dass das Agieren der Bundesregierung auch im Hinblick für die Unternehmen eigentlich unerträglich ist, weil es ist völlig unberechenbar. Also an der Stelle hat sie recht, die Bundesregierung muss jetzt mal zu ihren Entscheidungen stehen. Sie muss auch rechtsverbindliche Entscheidungen treffen. Das heißt, nicht immer wieder ein Moratorium verlängern, sondern dann eben auch die Genehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz widerrufen. Diese Möglichkeit hat sie. Dann weiß jeder, woran man ist und dann kann man auch über die wirtschaftlichen Folgen verhandeln. Aber dieses Hin und Herlavieren, das ist sicherlich keine zumutbare Option.
Was heißt das dann in der Praxis jetzt für die Zusammenarbeit mit Paris und Frankreich? Sie sagen, man soll nicht unterschiedliche Waffensysteme entwickeln, aber aus französischer oder englischer Sicht, was nutzt da ein einheitliches System, an dem die Deutschen ein bisschen mitbauen und dann sagen, das dürfte aber nicht ausliefern?
Also man hat ja einen gemeinsamen Standpunkt seit 2008 schon gefunden und die französische und die britische Regierung sollen jetzt mal erklären, wie sie dazu stehen. Also dort ist ganz klar festgelegt, wenn wir die ernst nehmen, und da haben sie auch zugestimmt, Frankreich und England, dann können wir nach diesen Kriterien nicht nach Saudi-Arabien exportieren. Das heißt, dieser gemeinsame Standpunkt, da ist ja schon richtig niedergelegt, worauf es ankommt. Da steht zum Beispiel auch drin, dass die Mitgliedstaaten die Situation gemeinsam bewerten und eben nicht jeder für sich. Also das heißt, hier haben wir ja schon die Grundlage für eine gemeinsame zukünftige Einigung. Und im Moment sehe ich nicht, dass die Bundesregierung diejenige ist, die da nicht auf dem Boden der Einigung agiert, sondern Großbritannien und Frankreich ignorieren diesen gemeinsamen Standpunkt.
Also Frankreich und Großbritannien sehen das falsch. Wir haben recht, wenn ich Sie recht verstehe. Sind wir da moralisch ein bisschen überlegen oder wie erklärt sich das?
Nein, also wir müssen miteinander verhandeln, wir müssen hier eine Lösung finden und man muss natürlich auch immer Kompromisse schließen. Ich will nur sagen, eine Grundlage ist schon mal geliefert worden mit dem gemeinsamen Standpunkt von 2008, auf den kann man aufbauen. Und es geht auch nur peripher um Ethik oder Moral. Es geht natürlich auch um Menschenrechte. Aber ganz wichtig, es geht auch um unser gemeinsames europäisches Sicherheitsinteresse. Die Botschafterin spricht ja zu Recht von europäischer Souveränität. Ja, aber wie kann es dann sein, dass wir sagen, es ist unmöglich für uns, ein europäisches Kampfflugzeug zu entwickeln und zu produzieren, wenn wir nicht von vornherein uns festlegen, dass auf jeden Fall auch Saudi-Arabien dieses System haben muss. Das ist nicht in unserem Sicherheitsinteresse, dass wir uns abhängig da machen von Katar, von den Emiraten und von Saudi-Arabien. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Das heißt, wir müssen hier auch über Sicherheitsinteressen sprechen.
Jetzt müssen Sie aber zur Kenntnis nehmen oder müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Paris und London eine ganz andere Position da vertreten. Wenn man da jetzt nach Kompromissen sucht, gibt es ja den Vorschlag bei Rüstungsprodukten, bei denen der deutsche Anteil nur gering ist. Da ist im Gespräch von einem Anteil von unter 20%, dann kein Veto einzulegen. Wäre so ein Kompromiss für Sie denkbar, wäre das hinnehmbar?
Also man könnte darüber nachdenken, nur die Grundlage muss natürlich sein, auf welchen Kriterien exportieren wir denn gemeinsam. Also es kann ja nicht heißen, dass wir jetzt den gemeinsamen Standpunkt von 2008, in dem drin steht, dass wir uns einig sind, dass wir nicht an Staaten exportieren, die sich in einem bewaffneten Konflikt befinden, dass der nicht mehr gelten soll. Also wenn wir uns alle daran halten, dann wäre diese De Minimi-Regelung mit 10% oder 20% ja gar nicht mehr so relevant, weil wir gemeinsame Kriterien hätten. Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, über den wir sprechen müssen.
Nur wie kommen wir in der Praxis weiter? Ja, Paris und London halten sich ja jetzt nicht daran. Nach Ihrer Sicht müssen wir gar nicht genau klären, die Grundlage. Aber die beiden Regierungen wollen das ja jetzt von der Bundesregierung, fordern das ein. Wie kommt man da weiter? Ist dann diese 20%-Regelung, wäre das eine Möglichkeit, jetzt in der Praxis auch weiterzukommen? Oder sagen wir, nee, wir Deutsche haben recht, wir blockieren jetzt mal alles?
Also es geht ja jetzt nicht darum, da zu sagen, die Deutschen haben recht oder sind irgendwie besser. Also das ist ja auch so ein Klischee, dass das deutsche System das restriktivste sei. Also wir exportieren ja auch genauso viel wie die Briten und die Franzosen.
Aber wie könnte der Kompromiss aussehen? Die 20%, sind die für Sie praktikabel?
Also sie wären möglicherweise eine Diskussionsbasis, wenn wir uns darauf einigen, dass die Kriterien des gemeinsamen Standpunktes, auf die wir uns geeinigt haben, auch Anwendung finden. Also das heißt erstmal, dass Saudi-Arabien in der jetzigen Lage, solange der Jemenkrieg dauert, kein Empfänger von Kriegswaffen sein kann. Das muss die Grundlage sein. Und darüber hinaus kann man dann möglicherweise auch über die Minimi-Regelungen sprechen.
Also bei Saudi-Arabien gibt es gar keinen Kompromiss. Wie sehen Sie jetzt, wenn man eine restriktivere Rüstungspolitik, wenn man sich darauf jetzt einigt, das durchzuziehen, also wenn auch die Briten, die Franzosen dann sagen würden irgendwann, na gut, dann sind die Verträge da, müssen wir uns an die Deutschen halten. Was würde das in Deutschland an Arbeitsplätzen kosten? Dann würde ja kaum noch was exportiert, also an Waffen.
Nein, also die deutsche Exportwirtschaft ist nicht abhängig von Kriegswaffenexporten. Das ist ein vernichtend geringer Anteil, den die Waffenexporte daran machen. Man spricht da von 80.000 Arbeitsplätzen insgesamt der Rüstungsindustrie. Ja. Also das heißt, bei dem aktuellen Fachkräftemangel ist das jetzt kein Problem von Arbeitsplätzen. Wir haben natürlich ein Problem bei den Werften, das ist die Firma Lürsen. Da wird sich die Bundesregierung jetzt auch mit auseinandersetzen müssen, weil sie hat natürlich auch eine Verantwortung, weil sie ja mal diese Genehmigungen erteilt hat, die sie nicht hätte erteilen dürfen. Aber die deutsche Wirtschaft bricht nicht zusammen, wenn wir ab morgen keine Kriegswaffen mehr nach Saudi-Arabien liefern. Das hat auch noch niemand zahlenmäßig versucht, jemals zu belegen.
Sie sprechen da diese Werft an. Ist das dann die Lösung, dass das dann der deutsche Staat übernimmt? Also da zahlen jetzt nicht mehr die Saudis für diese Boote, sondern die sollen ja jetzt an die Polizei ausgeliefert werden, an den Zoll, weil man sie nicht nach Saudi-Arabien liefern darf. Also der Bedarf war nicht unbedingt von vornherein da so eingeplant. Ist das die Lösung, Entschädigungen oder solche Geschäfte, die übernimmt jetzt der deutsche Steuerzahler?
Naja, das ist in diesem Fall, sagen wir mal, eine Notlösung, ja, weil natürlich die Bundesregierung dadurch, dass sie mal eine Genehmigung erteilt hat, die sie aus meiner Sicht nie hätte genehmigen dürfen, nicht hätte erteilen dürfen, jetzt natürlich auch eine Verantwortung hat für den wirtschaftlichen Schaden, der Werft dadurch entstanden ist. Das heißt, das, was man dort jetzt sich einigt, ist jetzt keine Blaupause für die Zukunft, aber es ist eine Notlösung für den konkreten Fall.
Das ginge zum Beispiel beim Eurofighter nicht, den kann man ja schlecht einsetzen. Also Frau Merkel könnte vielleicht ein funktionsfähiges Flugzeug gebrauchen, aber die Möglichkeit haben wir da nicht. Ne?
Ja, also beim Eurofighter, das ist ja ein gutes Beispiel, der Eurofighter ist über die Jahre immer auch teurer geworden und hat nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, weil ja zum Beispiel auch die Franzosen nicht mit an Bord waren bei der Entwicklung. Das ist ja gerade der Ansatz, zu sagen, wir wollen jetzt in Zukunft uns zusammentun und nur noch gemeinsam ein Jagdflugzeug entwickeln und nicht mehrere. Und dann müsste es ja auch so effizienter und günstiger werden, dass wir dann nicht mehr davon abhängig sind, an Saudi-Arabien zu exportieren.
Aber dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Dann müsste man auch mal eine gemeinsame Politik finden. Und daran klemmt es ja offenbar, dass da nicht ein Partner die anderen blockieren kann.
Nicht die Basis sein.
Sagt Katja Keul, abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Frau Keul, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.